Waldseiten zum Hören, der Podcast. Wir schreiben das Jahr 1000 vor Christi Geburt. Ganz Deutschland ist von Buchenwäldern bedeckt. Ganz Deutschland fast. Bis auf wenige Ausnahmen dort, wo es zu trocken oder zu nass, zu kalt oder der Boden zu sauer ist, bis auf wenige Ausnahmen bedeckt die Buche als vorherrschende Baumart Deutschland bzw. die deutschen Lande. Damals gab es ja Deutschland noch nicht. Und damit begrüße ich Sie aus dem einstigen Buchenland zu dieser Buchenfolge des Waldseiten-Podcasts. Mein Name ist Eva Tendler. Heute geht es um Gewitter, es geht um Kaffeehausstühle, Lebkuchen oder auch darum, was die Buche mit der Blechtrommel von Günter Grass gemeinsam hat. Ja, Sie sehen schon, Sie hören schon, die Buche ist wirklich vielseitig. Aber wir fangen mit dem Anfang an und dieser Anfang, der liegt bei der Buche rund 40 Millionen Jahre zurück im Erdzeitalter des Eozäns. Das Eozän, das war ein vergleichsweise warmes Erdzeitalter. In Grönland konnte man eisfrei spazieren gehen und den Nordpol, den hätten sie schwimmend erreicht. In dieser Zeit haben sich übrigens auch die Säugetiere immer weiter entwickelt. Es hat damals Urpferdchen gegeben, Ameisen, Bären oder Donnertiere, eine Art doppelhörniges Nashorn. Und das waren nur einige der Vertreter der damaligen Säugetierwelt. Aber es finden sich auch Riesenschlangen, Riesenameisen, Krokodile, alles, was so ein bisschen weniger kuschelig ist. Und genau aus dieser Zeit stammen die ersten Nachweise der ältesten Verwandten der Buchen. Vor etwa 2 Millionen Jahren kam nach einer Periode, wo es mal ziemlich kalt war, mal weniger kalt, einer Zeit aus Eiszeiten und Zwischeneiszeiten, genau in dieser Periode kam die Rotbuche, Fagus sylvatica genannt, aus Slowenien nach Mitteleuropa. Das Ganze weiß man aus Pollenanalysen und man weiß eben, dass die Buche zu diesem Zeitpunkt noch nicht die ganze Fläche beherrscht hat. Von heute aus gesehen, vor etwa 3500 Jahren, lösten Buchenwälder die Eichenwälder ab, die ihrerseits zuvor die Ulmenwälder verdrängt hatten. Wissenschaftler haben versucht, diesen Vormarsch der Buche nachzuvollziehen. Die Klimabedingungen können der Buche offensichtlich eher weniger geholfen haben, aber dafür ein anderer Faktor. Überlegen Sie mal, was Sie denken, warum die Buche vor etwa 3500 Jahren immer weiter verbreitet war in Deutschland. Die Zeit läuft. Und welche Idee haben Sie? Vielleicht hat der eine oder andere auf den Menschen getippt? Bingo, richtig, es war vermutlich der Mensch. In der Bronzezeit, ab etwa 2000 vor Christus, also vor 4000 Jahren, wurden die Menschen immer sesshafter und genau in diese Zeit fällt dann auch tatsächlich der Siegeszug der Buchenwälder. Wie wichtig die Buche für die Menschen bereits in ganz frühen Jahrhunderten war, lässt sich beispielsweise auch heute noch an verschiedenen Ortsnamen ablesen. Es gibt über 1500 Orte in Deutschland, die nach der Buche benannt sind. Ich habe das auch mal ein bisschen überprüft und habe einfach mal in das Örtliche die Ortsnamen Buch und Buche eingegeben als Ortsnamen. Und in der Ergebnisliste bekommt man dann tatsächlich x Orte wie Buch, Buchlohe, Bad Buchau, aber auch Orte, die, ja, und Achtung, die gibt es wirklich, Orte wie Hinterm Buch, Aufm Buch, Unterm Buch oder mein persönliches Highlight war auch der Ort Buch in der Gemeinde Ahorn. Gut, vielleicht braucht man dafür ein bisschen Försterhumor, ich habe es lustig gefunden. Kommen wir mal aus vergangenen Zeiten genau in die Heutezeit, ins Hier und Jetzt. Heute macht die Buche in Deutschland laut der letzten Bundeswaldinventur im Jahr 2012 macht die Buche 15,4% des rechnerischen Reinbestands aus. Also etwas über 15% der Bäume im Hauptbestand in unseren Wäldern sind Buchen. Das Bundesländerranking führt dabei Hessen an. Hier sind es satte 30% Buchen. Im Kiefernland Brandenburg beispielsweise, da müsste man die Buche eher suchen. Hier ist es nur ein Anteil von etwa 6%. Apropos suchen, kennen Sie den Spruch bei Gewitter? Eichen sollst du weichen und Buchen sollst du suchen. Nach dieser Volksweisheit soll man bei Gewitter unter Buchenschutz suchen. Und das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Eine Deutung dieser Empfehlung hat mit der Rinde der Buche zu tun. Wenn Sie sich jetzt mal kurz eine Eiche vor Augen führen, eine Eiche, da ist die Rinde zerfurcht und strukturiert, die Buche hingegen, die hat eine weitgehend glatte Rinde. Bei Regen sammelt sich dann natürlich in der Rinde der Eiche deutlich mehr Wasser. Auf der glatten silbergrauen Rinde der Buche fließt das Wasser eher ab. Wasser, so heißt es, zieht die Blitze wegen der guten Leitfähigkeit von Strom an. Nach dieser Theorie müsste also die Eiche feuchter sein und entsprechend Blitze eher anziehen und gefährlicher sein. Es gibt aber noch eine andere Eigenschaft der Buche, die dem Ganzen entgegensteht. Die Buche wird höher als die Eiche. Im Durchschnitt erreicht eine Buche eine Höhe von 30 bis 35 Meter. Es wurden aber auch schon 45 Meter hohe Buchen gemessen. Es gibt immer Ausreißer. Der Blitz schlägt auf seinen letzten 10 bis 100 Metern auf dem Weg zum Boden in der Regel immer in den höchsten Punkt in seiner Nähe ein. Und das wäre dann nicht die Eiche, sondern mit 30 bis 35 Metern eben die Buche. Zumindest wenn Eiche und Buche relativ nah beieinander wachsen. Also wenn Sie mich fragen, der Spruch, der reimt sich schön, aber ich stelle mich bei Gewitter, wenn es irgendwo geht, weder unter Eichen noch unter Buchen. Dabei hat die Buche selbst eigentlich alles, um auch schweren Gewittern mit Sturm und allem drum und dran zu trotzen. Wir hatten in einer der letzten Folgen mal die Fichte, die ein sturmanfälliger Flachwurzler ist sozusagen. Ein bisschen überspitzt formuliert, aber ist was Wahres dran. Die Buche hingegen, die hat ein sogenanntes Herzwurzelsystem mit einem hohen Anteil an Feinwurzeln und damit ist sie so richtig tief und breit schön im Erdreich verankert. Damit kommt die Buche auch relativ gut an Feuchtigkeit im Erdreich ran. Feuchtigkeit, die auch mal ein bisschen tiefer weiter unten sein kann. Aber trotzdem gehen auch die letzten Trockenjahre wie 2019, 2020 nicht spurlos an der Buche vorbei. In den letzten Sommern, eben 19 und 20, hat es in vielen Regionen Deutschlands Buchen gegeben, die bereits im Sommer ihr Herbstlaub gezeigt haben und die mit Sicherheit massive Trockenschäden auch in dieses und ins nächste Jahr hineintragen werden. Normalerweise kommt die Buche eigentlich mit einem relativ breiten Spektrum an Standortbeschaffenheiten klar. Von trocken bis wechselfeucht, von sauer bis alkalisch, bloß die Extreme, die mag die Buche nicht so gern. Wenn es ihr zu nass wird oder der Boden durch einen hohen Tongehalt beispielsweise zu dicht wird, dann macht sie es der Fichte gleich und wird immer flacher im Wurzelwerk. In Mooren oder in regelmäßig überschwemmten Auenwäldern sind die anderen Baumarten dann tatsächlich überlegen. Klimatisch mag die Buche es schön gemäßigt, sie mag es gemäßigt warm, aber man findet die Buche trotzdem durchaus auch im Gebirgswald. In den Alpen schafft sie es immerhin bis auf stattliche 1400 Meter Höhe über normalen Null, über Meeresspiegel. Buchenwälder in naturbelassenem Zustand, ohne großartigen Einfluss des Menschen, sind heute übrigens eine große Seltenheit. Naturbelassene Buchenwälder des Tieflands und der Mittelgebirgslagen sind sogar etwas so Besonderes, dass 5 solcher Wälder im Jahr 2011 von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt wurden. Es handelt sich dabei um den Nationalpark Hainich in Thüringen, um den Kellerwald Edersee in Hessen, um Jasmund und Müritz in Mecklenburg-Vorpommern sowie das Waldgebiet Grumsen im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin in Brandenburg. Also wenn Sie mal da in der Gegend sind, schauen Sie sich sowas an. Das ist wirklich was Wunderschönes und was Besonderes. Buchenwälder, muss man auch wissen, sind deswegen sowas Besonderes, weil sie den Lebensraum für eine unglaublich hohe Anzahl an Tierarten stellen. Etwa 6.800 verschiedene Tierarten wurden in Buchenwäldern nachgewiesen. Aber, Achtung, wir reden jetzt hier nicht nur von naturbelassenen Buchenwäldern, sondern auch von wirtschaftlich genutzten Wäldern. Eine Sache, die dabei noch interessant ist, in Buchenwäldern kommen unglaublich viele Tiere vor, aber nur 96 dieser über 6000 Arten sind dann auch wirklich speziell auf die Buche ausgerichtet, auf die Buche spezialisiert. Und diese 96, das sind alles Insekten. Wenn Sie der Tier- und Insektenwelt etwas Gutes tun wollen, falls Sie zum Beispiel Waldbesitzer, Waldbesitzerin sind und gerade zuhören, dann lassen Sie doch immer ein bisschen Buchentotholz in Ihrem Bestand. Die Sechsbeiner freut's und nicht nur die. Die größeren Tiere, die freuen sich dagegen über was anderes. Die freuen sich besonders über die Früchte der Buche, über die Bucheckern. Wenn im September, im Herbst, die Bucheckern reif sind und zu Boden fallen, freuen sich beispielsweise Wildschweine, Rehe, Eichhörnchen, Eichelhäher und Co. über die Bucheckern. Die einen verputzen die dreieckigen Samen an Ort und Stelle und die anderen, die füllen damit ihre Winterlager. Botanisch gesehen handelt es sich bei der Buchecker um eine Nuss. Immer zu zweit sitzen die Buchäckern in ihrem Fruchtbecher. mit den Fruchtbechern, die außen fast ein bisschen stachelig und innen dafür samtig bepelzt sind, kann man übrigens prima basteln. Das geht mit Kindern, geht aber auch als Erwachsener. Was ich zum Beispiel schon mal gemacht habe, ist ein kleiner Türkranz aus Bucheckern mit Heißkleber, kann man da echt süße Sachen machen. Und natürlich im Herbst, wenn sie mit Kindern unterwegs sind, machen sie aus Kastanien, aus Eicheln, aus Bucheckern kleine Tiere oder kleine Wichtel. Schaut super süß aus und macht echt Spaß. Aber mitmachen und ausprobieren, das kann man auch was ganz anderes, nämlich Rezepte aus Bucheckern. Bereits früher wurden die Bucheckern von den Menschen vielseitig genutzt. Aber zuvor gibt es eine kleine Warnung. Bucheckern enthalten Phagin, Blausäure und Oxalsäure. Blausäure, das ist das Gift, das nach Bittermandel riecht und das als Zyankali in den diversesten Krimis, zum Beispiel von Agatha Christie, zu einem mörderischen Einsatz gekommen ist. Oxalsäure, das kennen Sie vielleicht aus Sauerklee, da kommt es vor, aus Rhabarber oder auch aus Spargel. Und wer zu viel Oxalsäure zu sich nimmt, der läuft Gefahr, dass sich Nierensteine bilden, was ganz schön wehtun kann. Der Giftstoff Phagin wiederum hat in der Chemie die Bezeichnung Triethylamin und kommt als basisches Lösungsmittel zum Einsatz, dann allerdings meistens chemisch erzeugt aus Ammoniak und Ethanol. Und was jetzt Pferdebesitzer oder Reiter wissen sollten, Phagin ist für Pferde ziemlich gefährlich, kann tödlich enden. Also Pferde niemals mit Bucheckern füttern. Die gute Nachricht für alle Naturköche da draußen ist aber, erstens, wir erwachsene Menschen zumindest können schon einige Bucheckern essen, bevor uns da irgendwie schlecht wird, wir Bauchschmerzen bekommen oder sonstiges. So, jetzt kommt aber nochmal die gute Nachricht. Sie können das Phagin und die Blausäure durch Erhitzen unschädlich machen. Etwa durch Backen, wenn Sie Bucheckern, Brot zum Beispiel backen wollen oder durch Überbrühen. Und dann hat man eine richtig tolle, eine gesunde Nuss, die aber aufgrund der Oxalsäure, wie gesagt, etwas in überschaubaren Mengen genossen werden sollten. In Maßen sind Bucheckern ein richtig super gutes Superfood. Drinnen sind Eisen, Achtung, jetzt kommt eine ganz lange Liste, Eisen, Zink, Calcium, Vitamin B1, B2, B3, B6 und Vitamin C. Dann kommen noch vor die Mineralstoffe Natrium, Kalium, Kupfer und Schwefel. Das alles ist in der Buchecke enthalten. Und außerdem ist die Buchecke sehr ölhaltig mit sehr gesunden Ölen. 40-50% Öl enthält so eine kleine Nuss. Und das wurde bereits früher genutzt. Früher wurde aus der Buchecke sowohl Speiseöl als auch Lampenöl gewonnen. Ich habe da eine Aufstellung gefunden, nämlich über die forstlichen Verhältnisse des Königreichs Hannover aus dem Jahre 1864. Und aus dieser Aufstellung geht hervor, dass man für einen Liter Speiseöl etwa 8 Liter Bucheckern benötigt hat. Und damit Sie wissen, wie viele Bucheckern Sie da sammeln oder wie viele einzelne Kerne sind, die Ausbeute aus einer Buche an Bucheckern, das sind etwa 20 Kilo Bucheckern und dabei ergeben 2000 Bucheckern etwa 1 Kilogramm. Dazu muss man wissen, dass die Buche ein Spätzünder ist sozusagen. Erst im Alter von 60 bis 80 Jahren werden das erste Mal Samen gebildet. Dabei blühen dann im März, April zusammen mit dem Blattaustrieb im Frühling an einem Baum blühen dann sowohl die männlichen als auch die weiblichen Blüten. In Sachen Bestäubung verlässt sich die Buche ganz bequem auf den Wind. Die Buche blüht übrigens nicht jedes Jahr. Im Durchschnitt legen sich die Buchen so alle 3 bis 6, 7 Jahre so richtig ins Zeug und haben dann ein sogenanntes Mastjahr. In den Mastjahren produzieren die Buchen dann so viele Bucheckern, dass stellenweise Waldbesucher denken, die Bäume könnten vielleicht krank sein, weil sie so braun sind. Aber nein, alle paar Jahre sind die Bäume einfach schwer und braun, voll Bucheckern. Diese Strategie, die hat den Vorteil, dass alle paar Jahre in einer regelrechten Samenexplosion sich die Tiere im Waldboden satt und rund fressen können, aber trotzdem immer noch genügend Samen übrig bleiben, dass sich die Buche ganz bequem vermehren kann. Der Nachteil ist, für die Buche bedeuten die Mastjahre natürlich einen erheblichen Kraftakt. In der Folge können die Bäume dann etwas anfälliger sein für Schädlinge, für Pilze, für Krankheiten verschiedenster Art. Die Buchen führen diese Mast übrigens regional synchron durch. Das heißt, in einem Großraum, in einer Großregion, haben dann alle Buchen im gleichen Jahr ihr Mastjahr. Man vermutet übrigens, dass die Fruchtbildung bei der Buche unter anderem von der nordatlantischen Oszillation gesteuert wird, also der klimatischen Luftdruckschwankung zwischen dem Islandtief im Norden und dem Azorenhoch. Wissenschaftler der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in der Schweiz haben herausgefunden, dass zudem ein ganz bestimmtes, ein ganz spezielles klimatisches Muster zum Tragen kommt. Im Jahr 1 muss es einen kühlen Frühsommer geben, im Jahr 2 einen warmen Frühsommer und im Jahr 3 gibt es dann relativ wahrscheinlich eine Buchenmast. Und dieses Muster scheint dann eben ziemlich gut mit den Daten der nordatlantischen Oszillation übereinzustimmen. Und da sagt noch einer, Buchen wäre nicht wetterfühlig. Wir haben sie in den Knochen, die Buche hat's im Holz. Zum Holz der Buche kommen wir übrigens gleich. Zuvor müssen unsere Buchen aber noch, wir waren gerade bei den Bucheckern, müssen sie aus den Bucheckern keimen und groß und stark werden. Wenn Sie Waldbesitzer sind oder Förster oder was Ähnliches, wenn Sie für eine bessere Mischung in Ihrem Wald ein paar Buchen in Ihren Bestand einbringen wollen, so lassen sich die Buchen sehr gut aus den Samen verjüngen. Alternativ können Sie als Waldbesitzer auch wild aufgewachsene Jungbäumchen mit einem Alter von etwa 3 bis 5 Jahren aus dem Boden ziehen und umsetzen. Das sind dann sogenannte Wildlinge. Möchte man einen Buchenbestand komplett von Anfang an neu anlegen, zum Beispiel auf einer Kahlfläche, dann brauchen Sie etwa 6.000 bis 8.000 Buchenpflänzchen pro Hektar. Zur Erinnerung, ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter, also pro 10.000 Quadratmeter 6.000 bis 8.000 Buchenpflänzchen. Sie müssen sich das so vorstellen, im Laufe Ihres Lebens, besonders in den Jugendjahren, überleben nicht alle Pflänzchen auf der Fläche. Etliche fallen aus, so wird es genannt. Andere werden dann aber auch später gezielt im Rahmen der Jungdurchforstung, der Jungpflege, aus dem Bestand genommen, sodass am Ende, das wäre das forstwirtschaftlich-waldbauliche Ziel, dass am Ende 80 bis 100 richtig schöne Prachtexemplare, schön geformte Buchen mit wenig Ästen im unteren Bereich, geraden Stamm, auf der Fläche wachsen. Die Buchen werden dann geerntet, je nach Standort und Wuchsbedingungen, ab einem Alter von 120 bis 160 Jahren. Die Buchen können übrigens noch viel älter werden. Die Bavaria-Buche in Oberbayern wurde auf über 500 Jahre geschätzt. Leider wurde die Bavaria-Buche, die im Landkreis Eichstätt gestanden ist, im Jahr 2013 durch ein ziemlich heftiges Unwetter zerstört. Aber ich habe mal kurz auf der Wikipedia-Liste der markantesten und ältesten Bäume in Deutschland nachgeschaut, um zu schauen, wie alt die nächsten Bäume in Deutschland dann geworden sind, die irgendwie markant sind. Und dort waren die ältesten lebenden Buchen etwa 300 bis 400 Jahre alt. Wir kommen noch mal ganz kurz zum Wachstum der Buche zurück. Beim Wachstum der Buche ist das Besondere ihre Toleranz in Sachen Schatten. Während beispielsweise die Eiche, die wir vorher hatten, regelrecht nach Licht hungert, hält es die Buche in jungen Jahren sehr lange, sehr geduldig im Schatten aus. Und damit kommen wir zu Günter Grass. Achtung, ein kurzes Filmzitat aus der Verfilmung der Blechtrommel von 1979, Regisseur Volker Schlöndorff.
An seinem 3. Geburtstag stürzte unser kleiner Oskar die Kellertreppe runter.
Noch 1-2 Wochen Bettruhe und dann kann das Oskarchen wieder aufstehen.
Nur wachsen wollte er nicht mehr. Kein Zentimeterchen.
Wachsen. Nicht ein Zentimeterchen. Das war das wichtige Stichwort. Ähnlich wie der 3-jährige Oskar aus der Blechtrommel stellt die Buche, wenn sie im Schatten aufwächst, ihr Wachstum einfach ein. Gerade einmal 2 Meter hoch hören die jungen Buchen einfach auf, größer zu werden. Und dieses Verhalten der Buche nennt man tatsächlich Oskar-Syndrom, eben wie der Oskar aus der Blechtrommel. Ja, und warum macht die Buche das? Wenn jetzt eine alte Buche aus dem Bestand verschwindet, wenn sie gefällt wird, stirbt, umfällt, und wenn dann eben Licht auf den Waldboden fällt, wachen die jungen Buchen aus ihrem Dornröschenschlaf auf. Sofort geben sie alles, um als Erste ans Licht zu kommen. Und sie haben damit einen entscheidenden Vorsprung gegenüber anderen Baumarten, die immer noch brav, gemütlich, als Samen im Boden auf ihre Chance warten. Wenn der Startschuss fällt, dann sind die Buchen den anderen bereits 2 Meter voraus und streben gierig dieser Lichtlücke entgegen. Ja, und da stehen sie dann, nutzen ihre Lichtlücke aus, wachsen in die Höhe und breiten ihr grünes Blätterdach aus. Pro Stunde kann eine ausgewachsene Buche mit ihren Blättern 1,7 Kilogramm Sauerstoff produzieren. Und das wiederum deckt den stündlichen Sauerstoffbedarf von 50 Menschen. Und sie produziert natürlich Holz. Jetzt sind wir beim Holz. Tolles Holz, hartes Holz. Man erkennt das Buchenholz recht gut. Es ist rötlich und gut erkennbar durch diese kleinen dunklen Holzstrahlen, die über dem ganzen Holz verteilt sind. Für den Außenbereich wird das Buchenholz meist nur nach vorheriger Behandlung verwendet, weil es außen relativ anfällig für Pilzbefall ist. Dafür ist es umso beliebter im Inneneinsatz. Möbel, Kinderspielzeug, Parkett, Schneidbretter, Kochlöffel, Bürozubehör, alles Mögliche. Mein Schreibtisch ist aus Buchenholz, mein Bett ist aus Buchenholz, mein Esstisch ist aus Buchenholz. Also bei mir zu Hause ist ziemlich viel aus der Buche gemacht tatsächlich. Brettschichtholz aus Buche ermöglicht den Einsatz von Buche sogar als tragendes Material im Gebäudebau. Buchenholz weist von Natur aus eine hohe Festigkeit auf. Als Brettschichtholz verklebt werden dann architektonisch elegante und auch manchmal richtig anspruchsvolle Konstruktionen möglich. Ich habe Ihnen gerade schon erzählt, dass bei mir zu Hause doch einiges aus der Buche ist. Ich muss es ein bisschen genauer benennen. Meine Buchenholzmöbel sind genau genommen eigentlich alle aus Wildbuche. Ich finde, das klingt allein schon mal toll, Wildbuche. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich Wildbuche höre. Ich habe da vor Augen eine Buche in wilder, ungezähmter Natur, fast schon sowas wie ein Dschungel, wie ein Urwald. Es steckt aber eigentlich was anderes dahinter. Die Wildbuche oder auch Kernbuche genannt, das ist das Holz aus Rotbuchen, die einen sogenannten Falschkern gebildet haben. Ab einem Alter von 100 bis 140 Jahre kann es bei den Buchen zu einer Verfärbung des Holzes kommen, einer Rotkernbildung. Und dieser Rotkern, der entsteht, wenn im Inneren des Baumes, altersbedingt, unter anderem Stärke, sich in farbige Stoffe umwandelt. Das Holz, das bleibt übrigens in seinen technischen Eigenschaften genauso stabil, wie wenn es keinen Rotkern hätte. Es ist eigentlich nur ein optischer ursprünglich Fehler. Oder eben, man muss es ja bloß umdefinieren, es wirkt halt einfach strukturierter, dieses Holz. Es wirkt lebendiger, es wirkt wild. Jetzt wissen Sie, woher der Name Wildbuche kommt. Und verhältnismäßig wild wurde es auch im Jahr 1859, als die Buche die Wiener Kaffeehauskultur revolutionierte. Man nehme eine Platte, vier Füße und Holzbretter für das Rückenteil und fertig ist ein Holzstuhl. Nein, dass das viel eleganter und moderner geht, zeigte der Möbelbauer Michael Tonnet. In den 1850er Jahren entwickelte er ein Verfahren, Holz zu biegen, und zwar genau Buchenholz zu biegen. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie Holz biegen wollen, dann wird das Holz auf der Außenseite gedehnt und gleichzeitig auf der Innenseite gestaucht. Und deswegen ist dieses Biegen von Holz gar nicht so einfach. Biegen Sie mal einen Holzstecken und der Stecken, der wird genau so lange gebogen, bis er bricht. Aber genau diesen Bogen, dieses Biegen, das wollte eben Tonnet für seinen Kaffeehausstuhl Modell Nummer 214 oder auch nur 14. Eine Rückenlehne aus durchgängig gebogenem Holz hat Tonnet vorgeschwebt. Und der Trick an der Sache ist, dass das Lignin im Holz, das was für die Festigkeit im Holz verantwortlich ist, dass er dieses Lignin im Holz durch Kochen oder heißen Wasserdampf weich gemacht hat. Das jetzt weiche Holz hat sich dann biegen lassen und hat, wenn es dann eben einmal so gebogen getrocknet wurde, eingespannt und getrocknet worden ist, es hat dann tatsächlich seine Form behalten. Falls Sie also das nächste Mal in einem Kaffeehaus in Wien sitzen oder in einem Kaffeehaus Wiener Tradition sitzen, vielleicht lehnt Ihr Rücken dann ja an einem gebogenen Buchenholz oder schöner formuliert an einer echten Design- und Stilikone aus Holz. Übrigens 15 Millionen Mal verkauft bis heute. Sie sehen, Buchenholz ist ein wunderbarer Rohstoff und meistens ist er viel zu schade zum Verbrennen. Wie ich jetzt auf Verbrennen komme? Ja, Buchenholz ist nun mal auch ein hervorragender Brennstoff, ein hervorragendes Brennholz. Ein Festmeter Buchenholz hat den gleichen Brennwert wie 280 Liter Heizöl. Aber bitte nur wirklich gut getrocknetes Buchenholz verwenden, der Nachbar wird sich bedanken. Auch zum Grillen oder zum Räuchern wird Buchenholz gerne verwendet. Sie können es beispielsweise im Baumarkt als Buchenholzchips für den Grill noch zukaufen. Oder das Holz wird eben auch verwendet zum Lebkuchenbacken. Nein, nicht wie Sie denken, nicht um den Ofen anzuschüren. Nein, zum Waldlebkuchenbacken nehme man 300 Gramm Waldhonig, 250 Gramm Rohrohrzucker, ein Päckchen Vanillinzucker, 125 Gramm Butter, ein Päckchen Lebkuchengewürz, Ceylonzimt, Zitronenabrieb, 100 Gramm Bucheckernmehl, Sie sehen, ich habe da was reingemogelt, 400 Gramm normales Mehl, Kakaopulver, 2 Eier von glücklichen Hühnern und 12 Gramm Pottasche. Potasche. Genau, da sind wir wieder bei der Buche. Das Rezept gibt es übrigens auch zum Nachbacken auf den Waldseiten, auch wenn bis Weihnachten jetzt doch wieder ein paar Monate sind. Vielleicht haben Sie ja auch zwischendurch mal Lust auf sowas in der Art. Also, die Potasche wurde bereits im Hochmittelalter aus Buchenholz gewonnen. Potasche ist sowas wie das Backtriebmittel des Mittelalters. Dazu, für Potasche, wurde das Holz, das Buchenholz, erst verbrannt und dann die gewonnene Asche mit Wasser vermischt. Gut 12 bis 24 Stunden später hat man dann das Wasser durch einen Filter abgegossen und es anschließend so lange aufgekocht, bis das Wasser verdunstet war und zurückgeblieben ist eben die weiße Potasche. Wer es zu Hause einmal probieren will, Sie brauchen auf 100 Gramm Buchenasche einen Liter Wasser. Die gewonnene Potasche kann man entweder als Backtriebmittel, wie schon gesagt, zum Backen verwenden oder zur Seifenherstellung. Und im Hochmittelalter hat man die Potasche für die Herstellung von Waldglas benötigt. Waldglas finden Sie heute vor allen Dingen im Museum. Waldglas ist aufgrund höherer Eisenoxidanteile ein grün gefärbtes Glas. Die Potasche wurde benötigt, um die Schmelztemperatur zu senken und den Quarzsand in Glas umzuwandeln. Außer Buche wurden auch noch andere Bäume hergenommen, beispielsweise die Eiche oder die Fichte, um eben Potasche herzustellen. Aber meistens und in der Regel wurde die Buche verwendet. Ja, jetzt sind wir am Ende der Waldseitenfolge über die Buche angekommen. Sie sehen, es ist doch sehr umfangreich. Nachlesen können Sie diesen Beitrag übrigens wie immer auch unter www.waldseiten.de. Über die Buche könnte man mit Sicherheit noch einiges erzählen, so viel, dass man mit Sicherheit ein ganzes Buch über die Buche schreiben könnte. Oh, stopp! Ich habe Ihnen noch was unterschlagen, was Wichtiges. Buch, Buche. Die Namensgleichheit von Buch und Buche, die kommt nicht von ungefähr. Im Althochdeutschen gab es das Wort Boha für die Buche und das Wort Bo für ein Buch. Man vermutet, dass bereits die Germanen Buchenholzplatten genutzt haben, um daraus Schreibtafeln für ihre Runenschrift zu fertigen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Buchdeckel vom Mittelalter bis ins frühe Barock aus Buchenholz gefertigt wurden und dass die Druckerpresse des Erfinders Johann Gutenbergs ab dem Jahre 1450 aus Buchenholz gefertigt war. Jetzt wissen Sie auch noch, wie die Buche und das Buch zusammenhängen. Jetzt höre ich wirklich auf. In diesem Sinne, denken Sie das nächste Mal, wenn Sie ein Buch lesen, an die Buche. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Eva Pendler.